Teil 2 Geboten. Erstens, der lebendige Gott sucht verlorene Menschen. Ist die gute Nachricht nur eine alte märchenhafte Geschichte der Liebe Gottes und eine unbestimmte Hoffnung auf eine bessere Zeit? Nein, gewiss nicht. Es ist eine hochaktuelle, gegenwärtige Wahrheit über einen lebendigen Gott, der die Menschheit vor dem Untergang retten möchte. Die Zuhörer, die sie zum ersten Mal hören, waren davon überwältigt und tief betroffen. Gott hatte sie besucht, hatte Wunder und Zeichen unter ihnen getan. Die Botschaft ging ihnen durchs Herz. »Was sollen wir tun?« fragten sie Petrus entsetzt. »Kehrt um, wendet euch zu Gott und lasst euch taufen«, antwortete Petrus. Tausende ließen sich daraufhin taufen. Dabei blieb es aber nicht. Ihre materielle Sicherheit war ihnen plötzlich nicht mehr wichtig. Sie verkauften ihre Güter und gaben sie den Menschen in Not. Überall, wo diese ersten Christen hinzogen, verkündeten sie, was Gott durch Jesus Christus vor kurzem unter ihnen getan hatte und was er weiter tun wollte. Sie hatten einen lebendigen, handelnden Gott erlebt. Augenblicklich war ihr beschauliches Leben zu Ende. Sie verwandelten sich in leidenschaftliche Missionare. Die Erkenntnis, dass Gott kein passiver, sondern ein aktiver Gott ist, der in das Schicksal der Welt und das persönliche Leben direkt eingreift, ist bis heute eine elektrisierende Botschaft. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in mir das erste Mal der Wunsch entstand, mit fremden Menschen über meinen Glauben zu reden. So etwas wäre mir von meiner Erziehung her nie in den Sinn gekommen. In meinem Bekanntenkreis war dieses Thema ein Tabu. Aber das änderte sich, als Gott mich durch das Lesen der Bibel ganz persönlich ansprach. Als ich Gebetserhörungen erlebte und zum ersten Mal die erfüllten Prophezeiungen aus dem Buch Daniel vom Kommen des Reiches Gottes und von den Zeichen der Zeit und dem nahen Kommen Jesu hörte. Diese Botschaft, zusammen mit der persönlichen Erfahrung, ergriff mich so stark, dass ich alle Hemmungen vergaß und meinen Geschwistern diese neue Erkenntnis weitersagen musste. Die Begegnungen mit dem lebendigen Gott setzten alle Gewohnheiten und Konventionen außer Kraft. Es ging mir wie Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat bekannten, »Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.« Daraus lässt sich ein allgemeingültiges Prinzip ableiten. Die Erfahrung einer unmittelbaren Begegnung mit dem lebendigen, handelnden Gott führt unwillkürlich zu einem aktiven, missionarischen Lebensstil, denn die Liebe Gottes dringet uns. Gott als einen handelnden Gott zu erkennen, setzt gewaltige missionarische Energien frei. Der säkulare Einfluss. Umgekehrt führt ein Verständnis von einem fernen oder passiven Gott zu missionarisch passiven Christen. Eine Weltanschauung, welche die meisten Menschen in der heutigen Gesellschaft prägt, ist der Säkularismus. Kurz gefasst meint Säkularismus eine Lebensphilosophie, welche das Eingreifen übernatürlicher Kräfte und Mächte ausblendet, sich selbst als Maßstab jeglichen moralischen Handelns betrachtet, sowie Werte und Wahrheiten situationsbedingt versteht. Viele denken, was im Leben geschieht, hat nicht viel mit Gottes unmittelbarem Eingreifen zu tun, sondern muss rational, das heißt sozial, psychologisch, naturwissenschaftlich und politisch verstanden und erklärt werden. Übernatürliche Wunder, biblische Offenbarungen und missionarischen Eifer haben in diesem Glaubensverständnis wenig Platz. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen eines säkularen Lebensstils. Die Theologen Langdon Gilkey und Tony Campolo haben folgende Begriffe für säkulares Denken formuliert. Kontingenz, das heißt, alles, was innerweltlich geschichtlich geschieht, sich im Rahmen von natürlichen Gesetzen oder dem Zufall unabhängig von Gott abspielt. Säkulare Menschen lehnen Gott und die Kirche nicht ab, aber Gott ist nicht mehr entscheidend, damit das Leben gelingt. Autonomie. Das heißt, dass die Menschen keine Notwendigkeit sehen, sich an moralischen Normen auszurichten. Sie bestimmen selbst, was für sie zu gelten hat. Moralische Normen, biblische Lehren, kirchliche Institutionen sind grundsätzlich anfechtbar. Relativität. das heißt, dass Werte und Wahrheit von der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen der Menschen abhängen. Religiöser Pluralismus ist eine Konsequenz dieses Denkens. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit mehr, sondern nur noch subjektive Wahrheiten. Widersprüche werden als gegeben akzeptiert. Zeitlichkeit, das heißt, dass alles, was im Leben zählt, im Jetzt und heute zu gewinnen ist. Es gibt im Leben weder Lohn noch Strafe. Säkulare Menschen haben nicht die Geduld, auf eine zukünftige Hoffnung in der Ewigkeit zu warten und deswegen heute auf Lebensgenuss zu verzichten. Nur was heute etwas bringt, macht Sinn. Die Zukunft erscheint zu ungewiss. Der Säkularismus ist nicht nur negativ zu bewerten. Christen genießen in dieser Gesellschaft große Freiheiten, den Glauben zu leben und zu bezeugen. Das Individuum wird geachtet und gibt jedem die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Wenn jedoch Gott nicht mehr als der aktiv Handelnde und Lebensbestimmende erfahren wird, ist er irrelevant. Er bildet vielleicht noch wie ein Reserverad beim Auto oder der Besen im Schrank ein zusätzliches Hilfsmittel zur Lebensbewältigung. Aber er ist nicht mehr das alles bestimmende Zentrum im Leben. Mission als Seelengewinnung, im Gegensatz zur seelsorgerlichen Lebenshilfe, wird aus diesem Blickwinkel als überhebliche Einmischung in die Privatsphäre fremder Menschen oder als angstmachende Manipulation betrachtet. Wer an der Tür klingelt und auf fremde Menschen ungefragt religiös zugeht, um sie vom Evangelium oder von biblischen Normen und Glaubenslehren zu überzeugen, wird als Bedrohung für die Glaubensfreiheit des Einzelnen empfunden. Säkular geprägte Christen empfinden Mission als Bedrohung. Wie stark die Adventgemeinde durch den Einfluss des Säkularismus unterwandert ist, wurde bisher noch nicht untersucht. Jan Paulien meint aber, dass Adventisten stärker als andere Christen davon betroffen sind. Wie ist es möglich, dass solche Vorstellungen im Glauben und Denken von Adventisten Eingang finden? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wie eine säkulare Gesinnung entsteht. Folgende Geschichte soll deutlich machen, was oft hinter den Kulissen bei der Entstehung einer säkularen Gesinnung abläuft. Der Teufel berief eines Tages eine weltweite Konferenz seiner Mitarbeiter ein. »Hört zu«, sagte er in seiner Rede. »Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und eine Verbindung mit ihrem Gott aufzunehmen. Wir brauchen eine neue Missionsstrategie.« »Was sollen wir denn tun?«, fragten die gefallenen Engel. »Ich weiß, was ihr tun müsst«, sagte der Teufel. »Wir müssen die Leute säkularisieren. Das heißt, wir müssen die Leute geistlich umprogrammieren.« »Wie geht das?«, fragten die Engel. »Es ist ganz einfach. Haltet sie beschäftigt. Lenkt ihre Gedanken aufs Konsumieren und aufs Produzieren. Bezaubert sie mit einem luxuriösen Lebensstil. Lasst die Christen ununterbrochen dafür arbeiten, ihre materiellen Träume zu verwirklichen. Dann werden sie so beschäftigt sein, dass sie abends erschöpft ins Bett fallen und am Wochenende übermüdet zur Gemeinde kommen. Dann bietet ihnen zur Aufmunterung aufreizende Musik, suchtbildende Getränke oder Medikamente an. Überschwemmt ihre Briefkästen mit Werbungen, Zeitungen und Zeitschriften. Gebt besonders auf ihre Kinder Acht. Füllt ihren Geist mit lauter Musik und wissenschaftlichen Lehren. Fasziniert sie mit spannenden Fernsehsendungen, Radioprogrammen und Computerspielen. Kurz, tut alles, dass sie nicht zum Denken und zum Beten kommen. Passt vor allem gut auf, was die Christen in ihrer Freizeit tun. Lasst sie sich nicht in der Natur erholen. Schickt sie in Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen und in die Kinos. Und wenn sie sich zu geistlichen Austausch treffen, dann verwickelt sie in Tratsch und Klatsch, so dass sie mit unguten Gefühlen und schlechtem Gewissen nach Hause gehen. Wenn ihr das tut, dann werden sie weder Lust noch Zeit fürs Beten, Bibellesen, für Mission und Gemeindearbeit haben. Ihre Gottesdienste werden ihnen leer und reizlos erscheinen, und dann arbeiten sie für unsere Mission. Das war eine freudige Rede, die der Teufel hielt. Die gefallenen Engel gingen begeistert an die Arbeit. So wurde die Gemeinde säkularisiert. Das ist nicht nur eine amüsante Geschichte. Es ist eine Realität, die sich heute laufend im Leben von Gemeindegliedern und Predigern abspielt. John Paulien beschreibt sehr treffend die Schritte, wie Christen säkular und weltlich werden. Er bezeichnet diesen Prozess als säkulares Abgleiten. Es ist ein schrittweiser Verlust des geistlichen Lebens mit folgenden 6 Stufen. Zuerst gibt es Störungen beim Beten. Ein geregeltes Gebetsleben ist nicht mehr möglich, weil die Konzentration und Lust dazu fehlt. Der nächste Schritt erfasst das Bibelstudium. Die Freude am Lesen und Forschen der Bibel geht verloren. Bei der 3. Stufe gehen die Verhaltensmaßstäbe verloren. Die innere geistliche Dürre zeigt sich nun ganz praktisch in sogenannten äußerlichen Verhaltensweisen und Lebensstilfragen. Der 4. Schritt hängt mit dem Gottesdienstbesuch zusammen. Die Predigt spricht nicht mehr an. Die innere geistliche Leere kann durch den Gottesdienst nicht mehr gefüllt werden. Kraftlose Verkündigung durch säkular geprägte Verkündiger hilft mit, dass man schließlich den Gottesdienst fernbleibt. In der 5. Phase werden Aussagen der Bibel bezweifelt. Man fragt sich, stimmt es wirklich, was die Bibel lehrt? In der 6. und letzten Phase im Prozess des säkularen Abgleitens entsteht ein wachsendes Misstrauen gegen Gemeindeeinrichtungen und Autoritäten. Das äußert sich in Sätzen wie zum Beispiel: Da braucht mir doch keiner zu sagen, was man glauben oder tun soll. Jeder Christ ist heute in einem geistlichen Kampf mit dem Säkularismus verwickelt. Es ist, als würde eine gewaltige, unsichtbare Hand einen nassen Schwamm zusammendrücken, bis dieser völlig ausgetrocknet und zum Glauben unfähig ist. Durch den Einfluss der Medien sind alle Christen einem unheimlichen Druck ausgesetzt, den einfachen Glauben durch soziales, humanistisches und wissenschaftliches Denken zu ersetzen. Niemand nimmt sich vor, ein weltlicher Christ zu werden. Das geschieht langsam, schrittweise, ohne dass man es merkt. Eines der Opfer des säkularen Abgleitens ist die Missionsfreude. Wenn Gottes Liebe weit ins Universum entfernt oder zu einer privaten Ansicht reduziert wird, verändern sie keinen Menschen mehr. Eine Theorie über Gott steckt nicht an. Nur wer Gottes Kraft, seine Führung und große Liebe immer wieder erfährt, kann das Evangelium begeistert weitertragen. Eine solche Vision vom lebendigen, großen Gott muss durch intensives Gebet und Bibelstudium ständig erneuert und genährt werden. Wo das nicht geschieht, fehlt die Kraft und die Motivation, die Botschaft in eine gottfeindliche Welt hinauszutragen. Denn das Evangelium widerspricht dem populären Denken vollständig. Es beruht auf dem übernatürlichen Handeln Gottes. Es vermittelt allgemeingültige moralische Maßstäbe und fordert den Menschen auf, sich der Herrschaft Gottes vollständig unterzuordnen. Diese Inhalte stellen das säkulare Denken radikal in Frage. Darum sind Mission und Säkularismus Todfeinde. Die Auswirkung des Säkularismus auf die missionarische Motivation der Gemeindeglieder ist verheerend und bildet eine der größten Ursachen für die Fruchtlosigkeit der Gemeinde. Eine geistliche Neuorientierung. Eine geistliche Neuorientierung ist, wenn überhaupt, nur sehr schwer in kurzer Zeit zu erreichen. Die Schlacht wird im persönlichen geistlichen Leben gewonnen oder verloren. Um den geistlichen Zerfallsprozess zu überwinden, braucht es beständige Anstrengungen und immer wieder neue, überwältigende Erfahrungen mit Gottes Liebe. Die Grundlage einer Veränderung ist in jedem Fall eine intensive Gebetszeit, Bibelstudium, neue Ausrichtung der Prioritäten und konsequenter Gehorsam. Dazu gehört ganz besonders die Entscheidung, für andere Menschen im Namen Gottes tätig zu werden. Einer der Pioniere der Adventbewegung, William Miller, wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf. Er war sehr wissensdurstig und verbrachte oft Abende mit Lesen bei Kerzenlicht. Dabei erwarb er sich gute Grundkenntnisse in Geschichte und Bibel. Seine Mutter und sein Großvater lehrten ihn, die Bibel zu lieben und zu schätzen. Mit 21 Jahren heiratete er und zog mit seiner Frau in eine größere Ortschaft. Dort gab es eine gute Bibliothek. Dank seinem Interesse an geistigem Wissen bekam er schnell gute Beziehungen mit den Intellektuellen des Dorfes. die meisten von ihnen waren Deisten. Sie machten William Miller mit kritischen Denkern wie Voltaire, Paine und Hume bekannt. Während er diese Gedanken aufnahm, begann er immer mehr Widersprüche zwischen seinem logischen Denken und der Bibel zu finden und entfremdete sich nach und nach vom einfachen Glauben seiner Familie. William Miller war allerdings im Dorf sehr beliebt. Man wählte ihn sogar zum Sheriff. Im Jahr 1812 wurde er Leutnant in der Armee und später sogar Hauptmann. Die Kriegserfahrungen erschütterten allerdings seinen Glauben an den Deismus. Fragen über Leben und Tod begannen ihn nun zu beschäftigen. Nach dem Krieg sorgte er für seine verwitwete Mutter im elterlichen Hof. Um ihr zu gefallen, besuchte er ab und zu die Gemeinde der Baptisten, wo sein Onkel regelmäßig predigte. Da jedoch nicht immer ein Prediger anwesend sein konnte, las der Gemeindeleiter die Predigten oft einfach vor. Das langweilte Miller. Deshalb blieb er der Predigt wieder fern. Eines Tages lud ihn der Gemeindeleiter ein, sich beim Lesen der Predigt zu beteiligen. Miller willigte ein. Damit war er gezwungen, sich intensiver mit Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Langsam begann sein Glaube wieder stärker zu werden. Eines Tages war er von einer Predigt, die er vorlas, so ergriffen, dass er sich anschließend tief berührt setzen musste. Die Schönheit der Liebe Gottes hatte ihn überwältigt. Eine neue Sehnsucht nach einer tieferen geistlichen Erfahrung wurde wach. Er wandte sich in der Folge immer mehr dem Bibelstudium zu. Seine alten Freunde lachten ihn aus und kritisierten seine Ansichten. Das zwang ihn aber, die Bibel noch gründlicher zu lesen. Die Erfüllung von Prophezeiungen faszinierten ihn ganz besonders. Nach einer zweijährigen intensiven Bibelstudienzeit kam er zur Erkenntnis, dass in etwa 25 Jahren alle Angelegenheiten unserer gegenwärtigen Zeit abgeschlossen würden und Jesus bald wiederkommen würde. Von da an begann er offen darüber mit Predigern, Nachbarn und Freunden zu reden. Aber zu seinem Bedauern waren nur wenige an seinen neuen Erkenntnissen interessiert. Das Bewusstsein, dass er eine wichtige Nachricht entdeckt hatte, nahm jedoch nicht ab. Der Gedanke, diese Dinge zu predigen, erfüllte ihn allerdings mit Schrecken. Er fühlte sich überhaupt nicht vorbereitet und fähig für eine solche Aufgabe. Trotzdem beschäftigte ihn die Verantwortung des Missionsauftrags immer stärker. An einem Sonntagmorgen im August 1831 versprach William Miller Gott, allein in seinem Büro, dass er seine Erkenntnisse verkündigen würde, wenn er eine Einladung dazu bekäme. Er fühlte sich erleichtert, weil er meinte, dass gewiss keine Einladung kommen würde. Von diesem Zeitpunkt an wurde William Miller von Einladungen überschwemmt und die Adventbewegung in den USA nahm seinen Anfang. Millers Beispiel zeigt auf der einen Seite, wie durch falsche geistige Nahrung der biblische Glaube zerstört wird. Auf der anderen Seite wird deutlich, wie eng Bibelstudium, Gebet, Dienst in der Gemeinde und Mission zusammenhängen. Wer sich bewusst unter den Einfluss des Geistes und des Wortes stellt, wird starke Beweise für einen lebendigen Glauben und neue Motivation zur Mission erhalten. Wiederholt habe ich erlebt, dass geistlich apathische Christen durch eine Zeit der missionarischen und geistlichen Erneuerung eine durchgreifende Erweckung erfuhren. Braucht der Mensch überhaupt Mission? Ein Gemeindeglied meinte bei einem Gespräch über einen geplanten Missionseinsatz: »Dieser Einsatz bringt nichts. Die Leute wollen doch nichts von uns wissen. Wozu machen wir uns die Mühe?« Entmutigende missionarische Erfahrungen können zu einem negativen Menschenbild führen. Damit wird das Wirken Gottes auf den kleinen Kreis der Gemeinde reduziert. Der Rest der Welt ist vom Teufel beherrscht und dem Untergang geweiht. Diese Auffassung war unter dem Volk Gottes zur Zeit Jesu verbreitet und ist zum Glück heute nur noch selten zu finden. Sie widerspricht der Aussage Jesu vom Wirken des Geistes in der Welt und verunmöglicht jede fruchtbare Missionstätigkeit. Auf der anderen Seite beschreibt die Bibel den Zustand des Menschen jedoch als verloren und ohne Hoffnung. Im Gegensatz zur populären Überzeugung, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann, malt die Bibel ein pessimistisches Bild des Menschen.
Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.
Im Alltag bedeutet dies, dass unsere Freunde am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und sogar in der Familie nicht okay sind, selbst wenn sie viele nette Dinge tun und vielleicht religiös aktiv sind. Egal wie gut sie sind, sie gehen auf eine Ewigkeit ohne Christus und ohne Leben zu, wenn sie so bleiben, wie sie sind. Denn nur wer glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Hier widerspricht modernes Denken ganz klar der biblischen Lehre. Im Denken der meisten Menschen ist entscheidend, dass jemand aufrichtig an seinen Gott glaubt, egal welcher Weg und welcher Gott dies ist. Wenn es mehrere Wege zu Gott gibt, macht es jedoch keinen Sinn, dass Evangelisten die Menschen aufrufen, sich zu Christus zu bekehren, um ewiges Leben zu erhalten. Mission kann für Christen mit einem optimistischen Menschenbild nicht die Rettung der Menschen von der ewigen Verdammnis zum Ziel haben, sondern höchstens die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Die Predigt von der Kreuzigung des Ichs bringt Christen mit einem optimistischen Menschenbild in Gewissenskonflikte. Als Jesus merkte, dass die geistlichen Führer seines Volkes nicht zur Umkehr bereit waren, weinte er voller Verzweiflung über Jerusalem. John Knox, der große schottische Reformator, war von der großen geistlichen Not seines Volkes tief bewegt. Verzweifelt betete er zu Gott: Gib mir Schottland oder ich sterbe. Mit einem korrekten biblischen Verständnis über das Wesen der erlösungsbedürftigen menschlichen Natur ist es unmöglich, gegenüber der großen geistlichen Not der Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde gleichgültig zu sein. Alle diese Menschen werden eines Tages im letzten Gericht stehen und verurteilt werden, wenn sie sich nicht bekehren. Haben wir alles für sie getan, um sie zu gewinnen? Werden wir ihnen im Gericht traurig in die Augen schauen können? Oder werden sie uns Vorwürfe machen, weil wir zwar die Wahrheit über ihr Schicksal kannten, aber nichts taten, um sie zu retten?